Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, auch ich grüße euch ganz herzlich zu Hause an euren Bildschirmen, hätte euch aber auch viel lieber hier vor mir im Gottesdienstraum gehabt. Wir leben in unruhigen und unsicheren Zeiten. Auch wir wissen nicht, wie sich die Krise weiterentwickelt. Aber wir sind nicht Getriebene in einer unsicheren Zeit, sondern Gehaltene von einem souveränen und allwissenden Gott. Daran lasst uns vertrauend festhalten. Wir dürfen Hoffnung haben, Hoffnung leben in herausfordernden Zeiten. Bei der Vorbereitung dieser Predigt wurde ich an ein Buch von Kurt Scherer, einem ehemaligen Seelsorger des Evangeliumsrundfunks, erinnert. Der Buchtitel lautet »Krisen, Reifezeiten des Lebens«. Nun, es liegt an uns, das heißt an unserem Umgang mit Gott, ob wir gereift und gestärkt aus dieser besonderen Herausforderung hervorgehen werden. Meine Predigt habe ich deshalb mit einem Psalmwort aus Psalm 46, 11a überschrieben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Diese kurze, aber wichtige Aussage bzw. Aufforderung Gottes an uns bildet zugleich auch den Gliederungsfaden meiner nachfolgenden Gedanken, eingebettet in eine bekannte Geschichte aus dem Buch Exodus. Und ihr könnt eure Bibeln auch zu Hause aufschlagen und mit mir gemeinsam den Text lesen aus Exodus 14, die Verse 1 bis 14. Wem das Wort Exodus fremd ist, das ist das zweite Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hashirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen: Sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk, und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israel nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hashirot gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Soweit Gottes Worte. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Seid still. Was bedeuten diese kurzen Worte? Es gibt andere Übersetzungsmöglichkeiten. Lasst ab, hört auf, gebt Ruhe, hört mit euren Bemühungen auf, mit eurem Geschrei, eurem Aktionismus. In den englischen Bibelübersetzungen stehen durchweg die Worte be still. Kommt endlich mal zur Besinnung, zur Ruhe, werdet still. Nun, manchmal verordnet Gott uns auf ganz unterschiedliche Weise Ruhepausen. Es wird zurzeit auch in unserem Land recht still. In Produktionsstätten, in Gaststätten, Diskotheken, Schulen, Kitas. Dafür herrscht an anderen Orten hektische Betriebsamkeit. Um Leben zu retten oder wichtige Strukturen aufrechterhalten zu können oder eben auch dort, wo nach einem Impfstoff gegen dieses Virus geforscht wird. Ein Land, ja unsere ganze Welt, ist im Krisenmodus. Auch Gottes Volk hatte schon viele Krisen zu durchstehen. Die Bibel ist voll solcher Berichte und Geschichten. In unserem Text lesen wir vom Volk Israel, das erst vor kurzem Gottes mächtige Hand erlebt hatte und von ihm aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit wurde. Er selbst ging ihnen voran und führte sie. Unser Text macht deutlich, dass Gott sowohl sein Volk als auch die Ägypter in eine Krise hineinführt. Er lässt Israel am Roten Meer lagern und verhärtet zugleich das Herz des Pharaos. Dieser hatte immer noch nicht aus Gottes Lektionen gelernt und plant nun, Israel mit Gewalt zurückzuholen. Seid still, lasst ab, bei den Ägyptern Fehlanzeige. In der nachfolgenden Geschichte wird eindrücklich beschrieben, wie Gott sich an Pharao und seinem Volk verherrlichen wird. Das Ziel ist eindeutig, es steht in unserem Text drin. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich der wahre Gott bin. Der Pharao hatte seine Chancen zur Buße und zur Umkehr nicht genutzt und führte seine Streitmacht ins Verderben. Aber was war mit Israel? Als sie das ägyptische Heer herannahen sahen, brach Panik unter ihnen aus und großes Geschrei. Nun, dass sie sich an Gott wandten in dieser Situation, war ja gut. Aber wo blieb ihr Vertrauen? Hatten sie ihre wunderbare Errettung, die erst kurz zuvor stattgefunden hatte, schon vergessen? Die Verse 11 und 12 unseres Textes offenbaren die ganze traurige Wahrheit. Ich möchte sie noch einmal lesen. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Können wir uns hineinversetzen in diese Situation? In ihrer Situation wäre doch stilles Vertrauen in die Macht ihres Gottes und besonnenes Warten auf seine Führung angemessen und auch möglich gewesen. Und was sagt ihnen der Herr durch Mose? Fürchtet euch nicht. Und am Ende unseres Textes, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wenn Gott uns zur Stille ermahnt, verbietet er uns nicht den Mund. Und er verordnet uns auch keine Passivität. Ganz im Gegenteil. Wenn Gott uns in stille Phasen führt, dann möchte er, dass wir zur Besinnung kommen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, auf ihn. Seid still und erkennt. Wer kennt sie nicht? Schilder mit netten Sprüchen. Zum Beispiel: Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Vielleicht hätte das ja den Israeliten auch geholfen. Aber wie ist das mit uns? Wie schnell handeln auch wir, ohne groß nachzudenken und zu überlegen? Wie schnell hauen wir unsere Sprüche raus und im Nachhinein stellen wir fest, ups, das war wohl doch etwas vorschnell. Und gerade in Krisenzeiten wie dieser, in der wir uns befinden, ist es immer wieder festzustellen, wie im Internet alle möglichen Dinge zu finden sind, wo man sich bei dem einen oder anderen Text und Gedanken auch fragt, hätte man nicht vorher mal nachdenken können? Die Aussage, seid still, steht in einem ganz wichtigen Zusammenhang. Im Psalm 46 heißt es, seid still und erkennt. Ich glaube aber auch, eine Übersetzung, seid still, um zu erkennen, wäre durchaus angemessen. Wir sollen still werden, um uns Zeit zu nehmen, uns etwas neu bewusst zu machen. Neu in Augenschein zu nehmen, wahrzunehmen, sich neu vor Augen zu führen, sich ins Bewusstsein zu rufen, sich zu erinnern. Die Stille soll eigentlich zur aktiven Bereitschaft führen, offen für Gottes Reden und Handeln zu sein oder zu werden, auch und gerade in unserer heutigen Zeit. Gott hatte sich den Israeliten bereits offenbart. Er hat sich ihnen zu erkennen gegeben als Gott, der sich ihrer Not annimmt. Durch Mose hat er ihnen deutlich gemacht: Ich habe euer Geschrei gehört, ich habe gesehen, wie die Ägypter euch bedrängen und versklaven, und ich bin gekommen, um euch zu retten. Und dann in den Vortexten unseres Textes lesen wir von den 10 Plagen, die Gott über Ägypten kommen ließ, um letztendlich die Ägypter dahin zu führen, Gottes Volk ziehen zu lassen. Gott war es, der sie aus der Sklaverei Ägyptens mit mächtiger Hand befreit hat. Und wie schnell hatten sie das vergessen? Das, was sie bereits von ihm wussten und das, was sie bereits mit ihm erlebt hatten, sollte ihnen eigentlich Mut, Hoffnung und Vertrauen für jede neue Krise und Herausforderung geben. Was machten sie stattdessen? Sie schrien im Grunde genommen: Wir kennen diesen Gott nicht. Wir wollen nicht ihm, sondern viel lieber den Ägyptern dienen. Auch heute in dieser Krise tun sich bei unseren Mitmenschen erstaunliche Erkenntnisse auf. Plötzlich merken Menschen, wir sind sterblich. Plötzlich merken Menschen, wir haben nicht alles im Griff. Wir sind begrenzt in unseren Mitteln und Möglichkeiten. Plötzlich erkennen Menschen, wir können diese Welt nicht retten. Doch die entscheidende Erkenntnis, so scheint es mir, fehlt vielen noch, nämlich die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit. Die Erkenntnis, dass Menschen, dass auch wir als Nation Gott den Rücken gekehrt haben, von seinen Werten nicht mehr viel wissen wollen, sondern diese Werte im Grunde genommen umgekehrt haben. Wir sind nicht besser als die Israeliten. Selbst wir Christen rufen doch in Krisensituationen oft nicht als erstes unser Gottvertrauen ab. Von daher ist es gut und wichtig, diese jetzige von Gott verordnete Zeit zu nutzen, um innerlich still zu werden und uns auf Gott neu auszurichten. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass wir diese Zeit, die uns jetzt gegeben worden ist, nutzen, wie Rudi das schon eben sagte, um miteinander zu beten, um miteinander Gottes Wort zu lesen, um miteinander darüber nachzudenken, welche Pläne er für unser Leben hat. Denn um ihn, um Gott und unsere Beziehung zu ihm geht es. Und dann ein letzter Gedanke. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gottes Ziel mit Ägypten war, sich an ihnen in ihrer Hartherzigkeit und ihrem bösen Verhalten gegenüber Israel mit seiner Macht zu verherrlichen. Sie sollten erkennen, dass er allein der wahre Herr und Gott ist, dem Ehre und Anbetung gebührt. Doch was sich dann am Roten Meer abspielte, nachzulesen in unserem Folgetext, das könnt ihr gerne zu Hause anschließend nachher machen. Was sich also nachher am Roten Meer abspielte, sollte auch Israel erneut erkennen lassen, wer ihr Gott ist und dass er allein zu retten vermag. Innerhalb kurzer Zeit rettete er sein Volk zum zweiten Mal aus der Hand der Ägypter. Wann wird unser Volk erkennen, dass wir Gott den Rücken zugewandt haben? Dabei ist er es, der uns zur Umkehr auffordert und einlädt, uns in Krisenzeiten an ihn zu wenden. Er will und kann uns retten. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer Ansprache an die Nation viele gute Worte gefunden. Doch Entscheidendes fehlte auch in ihrer Rede. Der Hinweis auf unser sehr gutes Gesundheitssystem ist zwar richtig, doch wir dürfen nicht unser Vertrauen darauf setzen. Nicht unser Gesundheitssystem wird uns letztlich retten, auch wenn Gott es mit der Unzahl von Menschen, die sich dort Tag und Nacht aufopferungsvoll einsetzen, gebrauchen kann. Und übrigens diesen und anderen Menschen, die sich in dieser Zeit für uns aufopferungsvoll einsetzen, sollten wir besonders dankbar sein und besonders im Gebet für sie einsetzen. Aber unsere Rettung kommt letztlich nicht von ihnen, sondern von Gott, von ihm allein. An ihn sollten wir uns wenden, zu ihm sollten wir umkehren, Buße tun und unsere Schuld bekennen. Für ihn und sein Wort sollten wir uns in diesen Tagen besonders Zeit nehmen, um ihn dort zu finden und kennenzulernen. Er selbst lädt uns dazu ein. Es gibt eine weitere Stelle im Alten Testament, in der Gott sein Volk in einer Krisensituation zur Stille und Gottvertrauen aufruft. Wir finden sie im Propheten Jesaja, Kapitel 30, Vers 15. Da heißt es: Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen läge eure Stärke. Leider geht der Text folgendermaßen weiter. Aber ihr habt nicht gewollt. Bald feiern wir Karfreitag und Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Was sich an Karfreitag ereignete, ist die Grundlegung für unsere Rettung. Denn so wie Gott damals sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreite, so sorgte Gott dafür, uns durch seinen Sohn aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Indem er, sein Sohn, die ultimative Krise durchleben und durchleiden musste und daran starb, für dich und für mich. Der Coronavirus, liebe Geschwister und Freunde, ist nicht unser größtes Problem, sondern unser größtes Problem ist unsere persönliche Schuld, unsere Abkehr von dem lebendigen Gott. Deshalb ist es so entscheidend wichtig, auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Deshalb ist es so entscheidend wichtig, bei ihm unsere Zuflucht und Hilfe zu suchen. In Psalm 46, den Rudi uns vorhin vorgelesen hat und aus dem auch unsere Überschrift der Predigt stammt, finden wir zweimal die Aussage, dass Gott unsere sichere Burg oder unser Zufluchtsort ist. Suchen wir bei ihm Rettung, Hilfe, Trost, Ruhe, Mut, Kraft und Hoffnung für diese herausfordernden Zeiten. Ein anderer Buchtitel, an den ich in der Vorbereitung erinnert wurde, lautet »Schwierigkeiten sind Möglichkeiten« von Harry Müller, einem Pastor aus der Schweiz. Ob wir die Möglichkeiten und Chancen dieser gewaltigen Krise erkennen und nutzen? Diese jetzige herausfordernde Zeit möchte Gott gebrauchen, um uns auf seine Möglichkeiten hinzuweisen. Geben wir es zu, wir haben nichts in der Hand. Aber unser Herr ist Schöpfer Himmels und der Erde und hält uns alle in seiner Hand. Jetzt in diesem Moment hat er alles unter Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Ihm ist da kein Unglück passiert mit dem Virus, aber er hat es zugelassen. Aber er steht darüber, hat alles unter Kontrolle, auch dein und mein Leben. Vertraue dich ihm an. Er will auch dir Rettung und Vergebung von Schuld schenken und Hoffnung geben in diesen herausfordernden Zeiten. Gott möge dich segnen. Amen.
Jesus Christus ermuntert seine Jünger und damit uns als seine Nachfolger zum Vertrauen auf ihn und zum Gebet in diesem Vertrauen. So können wir zum Beispiel in Markus 11, in Vers 24 lesen, »Ja, ich sage euch, alles, was ihr im Vertrauen in eurem Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, es wird euch werden.« Wir sind aufgerufen zu beten, weil Beten Veränderung bewirkt. Und das dürfen wir glauben und wahrnehmen. Und ich weiß, dass viele von uns das auch schon erfahren haben. Wir können leider nicht zusammen beten, so wie wir das aus den Gottesdiensten kennen. Ich lade aber dazu ein, dass ihr das für euch alleine oder in den Familien, in welchen Gruppen ihr auch zusammen seid, tut. Nach diesem Gottesdienst. Und ich möchte uns einige Gebetsanliegen nennen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber einiges, was ich für wichtig halte. Ja, für die derzeitige Situation in unserem Land weltweit, für Eindämmung dieser Epidemie, für Entscheidungen, die in unserem Land, in unserer Stadt getroffen werden, dass die Verantwortlichen die richtigen, guten Entscheidungen treffen, die auch in Gottes Sinne sind. Wir dürfen danken für alle diejenigen, die sich ja im Moment wohl auch verstärkt einsetzen, Ärzte, Pflegekräfte. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier in einem Land leben, in dem ein sehr gutes Gesundheitssystem ist. Wir dürfen aber auch an Regionen denken, an Länder, in denen das eben nicht so ist und die vielleicht den Höhepunkt dieser Epidemie noch vor sich haben. Wir dürfen dankbar sein für unsere Gemeinde, dass wir so zusammengestellt sind von Jesus Christus letztendlich und dass er der Herr dieser Gemeinde ist. Und wir dürfen die Gemeindearbeit, die im Moment ja ein bisschen stockt, vor ihn bringen, dass es wieder gut anläuft, dass wir gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Wir dürfen unsere Kranken und Älteren, diejenigen, denen es nicht so gut geht, vor Jesus Christus bringen und sie ihm anbefehlen. Ja, ich möchte stellvertretend für uns beten und ich lade dazu ein, dass ihr nach dem Gottesdienst das dann auch noch tut. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und bringen unsere Bitten vor dich, dass du Hilfe schenkst bei der Eindämmung dieser Epidemie. Ich möchte dich um Bewahrung bitten für unsere Geschwister. Ich bitte dich für unsere Regierung, dass sie gute, weise Entscheidungen treffen, die weiterhelfen. Segne du ganz besonders die Verantwortlichen in unserem Land. Wir dürfen dir danken für alle Ärzte und Pflegekräfte, die sich einsetzen und auch für sie um Bewahrung bitten. Und ich möchte dich für unsere Gemeinde bitten, für jeden Einzelnen, der da dazugehört, und möchte dich um Bewahrung bitten, möchte dich aber vor allen Dingen darum bitten, dass wir alle bei dir bleiben, dass diese Krise uns weiter im Glauben festigt und stärkt, dass wir das nutzen, um auch dein Wort weiterzugeben. Ja, so segne du uns, hilf du uns. Amen. Thank you. Ich darf allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche herzlich gratulieren, Gottes Segen wünschen für das neue Lebensjahr und euch auch einen Vers zusprechen aus dem 1. Mose 12, Vers 2. Da steht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. An Informationen gibt es im Moment nur das Gemeindeseminar, das am Freitag, 8. Mai abends beginnt, Samstag den ganzen Tag und am Sonntag im Gottesdienst den Abschluss findet unter dem Thema Leben zur Ehre Gottes. Jeder ist herzlich eingeladen, ob Gemeindemitglied oder auch Freund der Gemeinde, meldet euch am besten bei Wolfram.
Stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die sei tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott, mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles. Er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte, mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist der Größte. Gott ist der Größte. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer.
Und ich möchte uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen.